Das nächste Kapitel heißt die Öffnung der Innenwelt. Um 1744 schrieb Swedenborg noch an seinem letzten wissenschaftlichen Werk. 4 Bände über das Gehirn. Ein großartiger Wurf. Die Arbeit erklärt unbekannte Funktionen des Gehirns und wurde erst Jahrhunderte später in ihrem ganzen Wert erkannt. Daneben beschäftigte ihn eine phänomenologische, doch recht intellektuelle Arbeit über Psychologie. Sein äußeres Leben verlief so erfolgreich und produktiv wie nur möglich. Aber seine Suche nach der Seele auf wissenschaftlichem Wege war erfolglos geblieben. Und diese Suche war für ihn von so entscheidender Bedeutung, wie niemand vermuten konnte. Das schier Unmögliche wurde durch eine bemerkenswerte Krise in der Lebensmitte bewirkt, die ihn von seinen äußeren Erfolgen fortrief und ihn auf den Weg zur Seelenforschung wies. Ein erstes Erlebnis ließ ihn ahnen, was ihn alles erwartete. Trotzdem ließ er sich immer ernsthafter auf diese Sache ein, geriet durch seine intensiven Überlegungen in einen tiefgreifenden Wandlungsprozess und erlebte das Aufsteigen von Symbolen aus dem Inneren. Jetzt trug er anstelle der früheren gelegentlichen Notizen täglich Aufzeichnungen über seine Träume ins Tagebuch ein und interpretierte sie zugleich. Beinahe durch Zufall ist uns sein Traumtagebuch erhalten geblieben. Wie viele seiner Schriften war es nicht zur Veröffentlichung bestimmt, da es ein sehr persönliches Dokument ist und sehr unverblümte Aussagen über ihn selbst enthält. Die ersten Traumnotizen sind kurz, zeigen aber ein Ringen an, das im Verlauf immer stärker in Erscheinung treten sollte.
Ich träumte in Leipzig von dem, der in siedend heißem Wasser lag. Über den, der mit einer Kette in die Tiefe hinunterrasselte. Ich stand an einer Maschine, die von einem Rad bewegt wurde, dessen Speichen mich mehr und mehr ergriffen und mich nach oben führten, derart, dass ich nicht entrinnen konnte. Ich erwachte. Bedeutet entweder, dass ich noch mehr in Bedrängnis gehalten werden soll, oder dass es die Lungen des Fötus im Mutterleib betraf. Ich schrieb gleich nachher, es bedeutet beides.
Zu Beginn seiner Erfahrungen wurde Swedenborg wie von einer mächtigen Kraft erfasst und in unbekannte Richtung davongetragen. Kein Wunder, dass er sich unsicher fühlte. Gedankenarbeit und Schriftstellerei füllten sein Leben aus und es überrascht nicht, dass er seine Träume dazu in Beziehung setzte. So nahe es für ihn gelegen haben mag, die Form des Rades mit den Lungen eines Fötus zu vergleichen, so hat er doch weise eine tiefere Bedeutung in diesem Bild erkannt. Er wurde ja geradezu in ein Dilemma getrieben. Vor allem anderen war für ihn die Erkenntnis wichtig: Was ist Wahrheit? In diesen Träumen spürte er jedoch etwas ganz anderes, wurde er in eine ganz andere Richtung, in eine fremdartige Fantasiewelt hinweggetragen. Seine auf diesem Gebiet gleichsam noch fötale Auffassungsfähigkeit wurde immer weiter in diesen inneren Prozess verwickelt und fortgetragen. Er konnte diesem Geschehen nicht mehr entrinnen. Andere Träume kommentieren eine gewisse Art von Unreinheit in ihm.
Ich befand mich im Traum in einem Gemüsegarten, der viele schöne Beete hatte. Ich wünschte, eines derselben zu besitzen, sah aber nach, ob es nicht einen Weg gäbe, um hinauszugelangen. Ich glaubte auch einen zu sehen, dachte aber an einen anderen. Da war einer, der eine Menge unsichtbarer Würmchen oder Insekten aufhob und sie tötete. Er sagte, es wären Wanzen, die einer dorthin gebracht und hineingeworfen habe, und die dort Befindlichen plagten. Ich sah sie nicht, hingegen ein anderes kleines Würmchen oder Insekt, das sich auf ein weißes Leintuch neben eine Frau fallen ließ. Das war die Unreinheit in mir, die ausgerottet gehörte.
Eine Umschreibung dieses Traumes, und dies gilt für jeden Traum, hilft, den Sinn zu enthüllen. Ich möchte etwas Nettes und Schönes. Ich sehe eine Fluchtmöglichkeit, bin mir aber unschlüssig, welchen Weg ich gehen soll. Unsichtbares Ungeziefer ist um mich her. Ich bin verantwortlich für einen Teil der Unreinheit, die in Verbindung mit einer Frau steht. In dieser Zeit versuchten die Träume, ihn von seiner übermäßig intellektuellen, wissenschaftlichen Arbeit wegzuziehen. Auch wenn sie sich relativ höflich ausdrückten, machten sie ihm doch deutlich, dass es sich dabei um einen Haufen Unsinn handelte. Teilweise übersah er diese Mitteilung, teilweise erkannte er sie aber auch. Er fühlte sich auch voller Ungeziefer und Schmutz und empfand sich als unwürdig. Wohl wissend, dass er Hilfe brauchte, konnte er sie aber nur zum Teil erahnen. Weil er religiös war, spielte sich dieser ganze Vorgang in einem religiösen Rahmen ab. Es gab Böses in ihm und das sollte ausgerottet werden. Doch wie sollte das geschehen? Seine eigenen Empfindungen hatte er weitgehend verdrängt und in den Träumen kam er mit den Frauen, die die Gefühlswelt darstellen, nicht gut aus. Er war vorsichtig mit Frauen und Gefühlen. Sie könnten ihn vielleicht irreführen. Als das Traumtagebuch zum ersten Mal nach Swedenborgs Tod veröffentlicht wurde, stürzten sich seine Verleumder auf seine sexuellen Träume, als zeigten sie ihn als eine Art Sexunhold. Ich möchte mich mit dieser sexuellen Seite beschäftigen, da sie uns direkt auf den zentralen Platz seines Kampfes führt und erläutert, wieso das Bekämpfen von Versuchungen dabei helfen kann, die eigene, andere Seite zu integrieren. Darüber hinaus erkennen wir gerade in den sexuellen Aspekten seiner Träume Swedenborgs Menschlichkeit. Sicher hatten Swedenborgs frühe Verleumder ihre eigenen Träume nicht beachtet, denn sie hätten darin viel mehr Sex gefunden, als Swedenborg in seinem Traumtagebuch notiert. Von etwa 250 Träumen sind es 9, also relativ wenige, die ein erkennbares sexuelles Thema aufweisen. Das steht in Übereinstimmung mit einer früheren Aussage im Tagebuch.
Ich wunderte mich, dass die Neigung zu Frauen, die meine Hauptleidenschaft war, so plötzlich aufhörte.
Diese ehemalige Leidenschaft für Frauen erstaunt jeden, der die Lebensweise des jugendlichen Swedenborg kennt. Denn sie tritt in seinen früheren Schriften nirgends in Erscheinung. Wir haben Hinweise, dass er sich sein Leben so einrichtete, dass er Frauen nie allein begegnen musste. Nun, in seinen 50er Jahren, kühlte sich seine Leidenschaft ab. Die Vermutung legte jedoch nahe, dass das Bedürfnis nach Frauen eigentlich seine Gefühlsseite zeigt, die ihn mahnte: Entspanne dich, lebe, amüsiere dich, wie andere Männer es tun. Bei seinem spartanischen Lebensstil, der viel von ihm forderte, wäre es auch möglich, dass seine Leidenschaft für Frauen sich schließlich verminderte, weil sich ihm die Welt der Seele auftat und er dabei Gefühle in all ihrer Vielfalt erfahren konnte. Unmittelbar nach dem einzigen Traum, in dem eine klare geschlechtliche Beziehung vorkommt, findet sich folgender.
Dann schlief ich ein, und mir war, als ob viel Öl mit etwas Senf gemischt dahinflöße. Dies dürfte das mir bevorstehende Leben bezeichnen, und dies dürfte aus Freuden mit einigen Widerwärtigkeiten gemischt bestehen. Oder es bedeutet ein Heilmittel für mich.
Swedenborg musste tatsächlich Angenehmes vermischt mit Widerwärtigem erfahren. In diesen beiden Bereichen wurde seine Gefühlswelt unterwiesen. Hätte er sich einfach entspannt und seine sexuellen Bedürfnisse ausgelebt, so wären diese Erfahrungen kaum denkbar. Sein heroischer Kampf gegen Leidenschaft und körperliche Versuchungen hatte zur Folge, dass er mehr Gefühle erlebte als andere Menschen. Das geistige Tagebuch, das auf das Traumtagebuch folgte, ist durchzogen mit erschreckenden Emotionen und Erfahrungen. Sein kühler und klarer Intellekt, der Gefahr lief, gleichsam zu einem Eisklotz zu werden, wurde geschmolzen durch seine eigene heroische Anstrengung, die echte Wahrheit zu finden.
Eine verheiratete Frau begehrte mich, aber ich liebte eine Unverheiratete. Die erstere wurde böse und verfolgte mich. Aber ich entkam doch zur Unverheirateten und war mit ihr beisammen und liebte sie. Es war eine Frau, die einen sehr schönen Besitz hatte. Wir gingen dort umher und ich sollte sie heiraten. Sie bezeichnet die Frömmigkeit und, wie ich glaube, auch die Weisheit, welch letztere diesen Besitz innehatte. Ich war mit ihr auch zusammen, liebte sie in der üblichen Weise, was noch vor der eigentlichen Hochzeit zu sein schien.
Umschreibung: Ich weise das Unreine zurück, daher quält es mich. Ich nehme das Große dessen, was schön und rein ist, an und liebe es. Mit diesem kann ich mich verbinden. Der Kampf gegen körperliche Gefühle und Versuchungen bewirkte einen Gefühlssturm. Er konnte nur akzeptieren, was rein war, und wies zurück, was unrein schien. Immer wieder fühlte sich Swedenborg unwert und unwissend, und doch vertiefte sich sein Verständnis fortlaufend. Und immer wieder erscheint das Thema der Versuchung. Er hatte eine innere Entwicklungsmöglichkeit geweckt und musste mit ihrer Macht kämpfen, während er selbst dabei immer stärker wurde. Zeitweise beschreibt er diesen Prozess als Heimsuchung, als Kampf mit fremden Mächten, die sich dem Individuum entgegenstellen.
Während ich in der ersten Heimsuchung war, schrie ich zu Jesus um Hilfe, und es ging vorüber. Ich hielt auch meine Hände unter dem Kopf gefaltet, und dann kehrte es nicht ein zweites Mal zurück. Dennoch zitterte ich, als ich erwachte, und hier und da hörte ich einen matten Ton, aber ich weiß nicht, woher er kam.
Das Zittern zeigt die Gewalt der inneren Kräfte und wie sehr ihn die Kontrolle beansprucht. Es handelt sich um einen wirklichen Kampf, der eine körperliche Komponente hat. Er erwähnt Ohnmachten und Schwächeanfälle. Mehrmals spricht er von Doppelgedanken, das heißt, er erfuhr Gedanken zusammen mit ihrem Gegensatz, ohne Kontrolle, als Folge der Belebung der gesamten inneren Sphäre. Auch das diente als Medizin, die er nötig hatte, um zu lernen, dass er nicht alles kontrollieren konnte. Aber daneben hatte er auch Zeiten der Ekstase.
Während 12 Stunden erfreute ich mich eines übernatürlichen, guten und langen Schlafes. Als ich erwachte, hatte ich die Kreuzigung Jesu und sein Kreuz vor Augen. Der Geist kam mit seinem himmlischen und beinahe ekstatischen Leben so kräftig und ließ mich darin gewissermaßen immer höher hinansteigen, dass, wenn ich noch höher vorangeschritten, ich durch dieses wahrhafte Leben der Freude aufgelöst worden wäre.
Die ekstatischen Erholungspausen zwischen den Stürmen versicherten ihn, dass er immer noch auf der richtigen Spur sei. Die Stürme waren wie Wogen von Gefühl, die ihn umherwarfen und ihn an seine Ohnmacht erinnerten. Der Stolz auf seine eigene Kraft, schwankt immer mehr. Er erlebte verschiedene Gotteserfahrungen. Von Anfang an hatte er geahnt, dass die höhere, weisere, symbolische Macht in ihm von Gott stammen könnte. Dieses arme, bedrängte Menschengeschöpf wurde von allen Seiten immer wieder bestätigt und auch ermutigt, den furchtbaren Kampf fortzusetzen. Und das beschränkte sich keineswegs nur auf Traumerfahrungen. Das Folgende zeigt klar den Erholungscharakter dieser religiösen Erlebnisse. Es handelt sich ebenfalls um einen ganzen Komplex von Erfahrungen.
Um 10 Uhr legte ich mich zu Bett und fühlte mich etwas besser. Eine halbe Stunde vernahm ich einen Lärm unter meinem Haupt und dachte, dass mich der Versucher verlassen habe. Sogleich ging ein Schaudern über mich, das sehr stark war und vom Haupt ausgehend über den ganzen Körper lief, verbunden mit einigem Geräusch und dies einige Male. Ich fühlte, dass etwas Heiliges über mir war. Darauf schlief ich ein und etwa gegen 12, 1 oder 2 Uhr nachts erfasste mich ein so starkes Schaudern von Haupt bis zu den Füßen mit einem Donner, als ob viele Gewitter zusammenstießen, was mich erschütterte. Es war unbeschreiblich und streckte mich auf mein Angesicht nieder. Da, in dem Augenblick, als ich zu Boden gestreckt wurde, war ich hellwach und sah, dass ich niedergeworfen war. Und ich wunderte mich, was dies bedeuten solle, und sprach, als ob ich wach wäre, bemerkte jedoch, dass mir die Worte in den Mund gelegt wurden, und ich sagte: O du allmächtiger Jesus Christus, da du mich so großer Gnade würdigst, zu einem so großen Sünder zu kommen, so mache mich dieser Gnade würdig. Ich hielt meine Hände gefaltet und betete, und dann kam mir eine Hand entgegen, die meine Hände festdrückte. Im gleichen Augenblick saß ich in seinem Schoß und sah ihn von Angesicht zu Angesicht. Es war ein Antlitz mit einer heiligen Miene, und alles war so, dass es nicht beschrieben werden kann. Dabei lächelte er, und ich glaube, dass sein Antlitz so war, während er auf Erden lebte. Er sprach zu mir und fragte, ob ich einen Gesundheitspass hätte. Ich antwortete: Herr, das weißt du besser als ich. Er sagte: Nun, so tue es. Wie ich in meinem Inneren erkannte, hat dies zu bedeuten: Liebe mich wirklich oder tue, was du versprochen hast.
Der Ringende erhielt schließlich eine klare Bestätigung, dass er sich auf dem rechten Weg befand. Es ist eigenartig, dass der Herr symbolisch zu Swedenborg spricht, indem er ihn nach einem Gesundheitszeugnis fragte. Das mag sich auf ein früheres Ereignis in Swedenborgs Leben beziehen. Er segelte als Jüngling nach England zur Zeit, als dort verzweifelt gegen die Pest gekämpft wurde. Nach einer stürmischen Reise mit vielen Zwischenfällen ging er an Land, ohne ein Gesundheitszeugnis zu besitzen, und wurde dafür von den Behörden um ein Haar gehängt. So fragte ihn nun der Herr, ob er jetzt rein genug sei, um von dem gefährlichen Meer an Land zu gehen. Swedenborg maßte sich nicht mehr an, selbst über seine geistige Gesundheit zu befinden. Er überließ das Urteil dem Herrn, welcher gnädig antwortete. Die Verheißung lautete, dass Swedenborg seine wissenschaftliche Arbeit aufgeben müsse, um dem inneren Weg zu folgen. Darin zeigt sich der Wille des Innersten. Er befand sich noch nicht im vollen Einverständnis damit, wurde jedoch auf die radikale Richtungsänderung vorbereitet. Wenn auch von diesem inneren Prozess fasziniert, hielt er doch noch immer große Stücke auf sein wissenschaftliches Werk. Das Gefühl für die Wichtigkeit des inneren Vorganges war noch nicht klar genug, um sein umfangreiches Werk, daneben als einen Haufen Unsinn erscheinen zu lassen. Der folgende Traum ereignete sich kurz nach dem obigen Erlebnis.
Schwere Träume von Hunden, von denen man sagte, sie seien meine Landsleute, die an meinem Hals sogen, mich aber nicht bissen. Am anderen Morgen verfiel ich in schreckliche Gedanken, desgleichen auch tags zuvor, dass mich der Böse gefasst hatte, jedoch mit der tröstlichen Zusicherung, dass er draußen sei und mich bald losließe. Gerade als ich in verdammenswerten Gedanken war, in den ärgsten, die mir einfallen konnten, im gleichen Augenblick stellte sich Jesus Christus deutlich vor die Augen meines Inneren, und die Wirkung des Heiligen Geistes kam über mich derart, dass ich daran erkennen konnte, dass mich der Teufel verlassen hatte. Am folgenden Tag war ich zeitweilig in Anfechtungen, in zwiespältigen Gedanken und im Widerstreit. Am Nachmittag war ich überwiegend in froher Stimmung und dachte an Gott, obwohl ich mit weltlichen Dingen befasst war. Dann reiste ich nach Leiden.
Das Thema der Hunde erscheint mehrmals in seinen Träumen. Wenn der Leser sich das Gefühl vergegenwärtigt, das man hat, wenn ein Tier einen am Nacken leckt, ein Hund, der beißen könnte, vermag er die Bedeutung zu finden. Von den Hunden heißt es, sie seien seine Landsleute, also seine Genossen. Da alles im Traum ein Teil von ihm selbst ist, bedeutet das etwa: Ich fühle etwas wie ein feuchtes Biest, das sich ganz nahe an meinem Kopf drängt. Das passt zu den Gedanken vom Bösen, der ihn in Besitz nimmt. Der Böse ist jedoch nur beschränkt eine Gefahr. Er ist außen und lässt ihn frei. Die Hunde beißen nicht. Swedenborg kämpfte noch immer mit seiner Natur, das heißt seinen Landsleuten, die seine Gedanken verwirrten. Inmitten dieses Wirrwarrs erscheint Christus wieder und er ist gerettet. Am nächsten Tag geht er wieder seinen weltlichen Verpflichtungen nach und tritt eine Reise nach Leiden an, wahrscheinlich um seine wissenschaftlichen Werke drucken zu lassen.